Es ist mehr als nur so ein Gefühl. Bahnhöfe, Schulen, Innenstädte. Der öffentliche Raum wird immer häufiger Schauplatz eskalierender Gewalt. Und seit Vorstellung einer gesonderten Kriminalstatistik wissen wir, immer häufiger ist Gewalt politisch motiviert. Sie richtet sich gegen Fremde, politisch Andersdenkende oder ganz allgemein gegen Ordnungskräfte, die den Staat verkörpern. Und noch ein erschreckender Befund. Nicht nur an den Rändern steigt die Gewaltbereitschaft, sondern insgesamt in der Gesellschaft. Und das vor allem bei jungen Menschen. Aber warum ist das so? Sind das die Folgen von Isolationserfahrungen in der Pandemie? Und welche Rolle spielen der Ukraine-Krieg und die Angst vor Überfremdung? Radikalisierung. Wie schützen wir Gesellschaft und Demokratie? Das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und meine Gäste heute sind die Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz von den Grünen und Christoph Ploss von der CDU. Willkommen Ihnen beiden im Studio.
Guten Abend. Guten Abend.
Herr von Notz, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat vergangene Woche die Statistik zu politisch motivierter Gewalt vorgestellt. Das sind 84.000 Fälle, ein bisschen mehr sogar, in 2024. Das ist eine drastische Steigerung in den letzten 10 Jahren seit Erhebung dieser Statistik, doppelt so viel. Woher kommt dieser Anstieg?
Ja, ich glaube, es kommt nicht aus dem Nichts, sondern wir sehen diese Entwicklung seit vielen Jahren und wir haben auch gewarnt vor dieser Entwicklung. Man kann durchaus auch abmessen, dass die Temperatur der Diskussionen, die wir in unserer Gesellschaft führen, digital und real, dass die damit zu tun hat. Aber wir müssen darauf reagieren, denn es ist eine dramatische und besorgniserregende Entwicklung.
Mehr politisch motivierte Gewalttaten, bedeutet das automatisch auch, dass die Akzeptanz dafür in der Gesellschaft steigt?
Also Alexander Dobrindt hat es klar gesagt vor wenigen Tagen. Der dramatischste Anstieg und die größte Gefahr geht hier aus dem Bereich des Rechtsextremismus hervor. Und das hat schon auch was mit der Legitimierung von ehemals eigentlich unvorstellbaren rechtsextremen Positionen zu tun. Und deswegen müssen wir uns schon auch damit beschäftigen, was für antisemitische und auch rechtsextreme Narrative heutzutage irgendwie akzeptabel sind. Und deswegen geht es um eine Diskussion darum und um Prävention. Denn so haben wir in den 90er Jahren, in den Baseballschlägerjahren schon mal auf eine Debatte relativ erfolgreich reagiert.
Die Details dieses Berichts zu politisch motivierten Taten wollen wir uns anschauen, Herr Ploss. Herr von Notz hat es gerade schon angesprochen. Wir sprechen im Prinzip seit 3 Legislaturperioden davon, dass die Sprache in den Parlamenten und in der Gesellschaft insgesamt immer stärker verschärft ist. Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Zusammenhang zwischen rhetorischer Aufrüstung und dem, was auf der Straße passiert?
Also erstmal finde ich es sehr wichtig, dass wir hart in der Sache debattieren und auch die Argumente direkt austauschen, aber immer fair im Umgang bleiben. Und man sollte weder im Parlament noch in einer Talkshow wie hier noch irgendwo anders mit Beleidigungen um sich werfen. Das geschieht leider. Wir erleben das vor allem bei der AfD. Wir erleben es auch bei der Linkspartei, ab und zu auch bei anderen Parteien. Das ist nicht gut. Das hilft auch der Fehlentwicklung überhaupt nicht, sondern das verschärft teilweise einige Probleme, die Sie eben geschildert haben. Ich glaube aber, es ist zu kurz gesprungen, wenn man jetzt sagt, weil es im Parlament häufig überharte Debatten gibt oder auch manchmal Beleidigungen gibt, haben wir diese Ergebnisse. Denn wir hatten auch schon in den 60er und 70er Jahren Debatten gesehen. Die waren teilweise noch viel härter geführt worden als heute. Also da wurde mit Schimpfworten nur um sich geworfen. Und trotzdem hatten wir nicht solche Entwicklungen, wie Sie sie dargestellt haben. Deswegen geht es aus meiner Sicht etwas tiefer. Ich stimme Ihnen zu, was Sie gesagt haben, will das aber noch ergänzen um die Migrationspolitik. Da müssen sich, glaube ich, alle eingestehen, dass die Migrationspolitik, die man über viele Jahre hier in Deutschland praktiziert hat, dass die in Teilen falsch war. Und deswegen ist es auch so wichtig, jetzt umzusteuern, weil zu Recht eine große Mehrheit der Gesellschaft erwartet, dass die Grenzen kontrolliert werden, dass illegale Migration gestoppt wird und dass in der Migrationspolitik Recht und Ordnung herrscht.
Auch über diesen Punkt werden wir noch sprechen. Ich möchte aber trotzdem noch mal bei der Wechselwirkung zwischen öffentlichen Debatten und Gewalt auf der Straße kommen. Sie haben die Linkspartei und die AfD angesprochen und die anderen Parteien, bei denen das manchmal vorkommt. Reden wir über die anderen Parteien, die hier an dem Tisch sitzen. Wie hilfreich ist es, wenn man in einem Wahlkampf von Linken und Grünen Spinnern spricht und teilweise sehr persönliche Attacken auf grüne Politiker fährt? Fängt da nicht schon Gewalt in der Sprache an?
Nein, also dass im Wahlkampf auch mal zugespitzt wird in der Rhetorik, das ist ganz normal. Das haben wir, glaube ich, von allen Seiten im Wahlkampf auch gesehen und erlebt. Ich glaube, im Wahlkampf auch rhetorisch mal zuzuspitzen, das ist sogar gut, weil man da ja besonders die Unterschiede herausarbeiten möchte.
Persönliche Angriffe sind ja keine Zuspitzung mehr.
Ja, ich kann jetzt auch nur für mich sprechen. Also ich habe in meinem Wahlkreis in Hamburg immer die ganzen Debatten in der Sache geführt und habe da nie eine Kollegin oder einen Kollegen beleidigt. Und natürlich kann es auch vorgekommen sein, dass in meiner Partei in all den langen Wahlkampfwochen irgendjemand über die Stränge geschlagen ist. Das will ich gar nicht ausschließen. Und wenn das so gewesen sein sollte, dann muss man sagen, das gehört sich nicht und man muss sich das vielleicht noch anschauen. Ich würde trotzdem jetzt auch nicht jedes Wort im Wahlkampf auf die Goldwaage legen, denn wir haben ja auch festgestellt vor einigen Jahren, dass wir eigentlich kaum mehr eine richtige Debattenkultur in der politischen Mitte hatten. Also wenn das auch mal wiederkommt und vielleicht auch mal zugespitzt wird, dann finde ich das nicht nur in Ordnung, sondern dann kann das der Demokratie auch helfen. Wo ich aber bei Ihnen bin, persönliche Beleidigungen gegen Personen, das gehört sich nicht, sollte man auch in der hitzigen Wahlkampfphase sein lassen.
Also ich glaube, dass die Dämonisierung, jetzt nehmen wir mal die CSU im letzten Wahlkampf, niemandem geholfen hat, schon gar nicht der CSU, jetzt im Hinblick auf die Grünen. Man hat die Narrative von Hubert Aiwanger und der AfD sozusagen damit hoffähig gemacht. Und diese Spaltung, also die extreme Polarisierung auch innerhalb der Mitte unserer Gesellschaft, ist ja genau das, woraus die extremen Ränder sozusagen ihre Energie ziehen. Und deswegen kann ich nur zusagen, auch wenn wir jetzt in der Opposition sind, werden wir diese Form von Dämonisierung nicht machen, sondern wir werden kritisieren, wo es zu kritisieren gibt und helfen, wo es in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen gilt. Aber ich glaube, es sind schon massive Fehler gemacht worden. Und weil Alexander Dobrindt selbst nicht spart mit Kritik, dass die Ampel schuld an der Verdoppelung der AfD-Werte ist, während Herr Merz ja versprochen hat, sie zu halbieren, muss man sagen, dass also mindestens ein ebenso großer Anteil wie der Streit, den die Ampel kultiviert hatte, schlechterweise hat sozusagen das hoffähig machen dieser Dämonisierung von Personen und politischen Akteuren nicht geholfen, das Land zu einen und vor allen Dingen die Zuversicht der Menschen in die Wirkmächtigkeit von Demokratie zu stärken. Und das müssen wir wieder herstellen.
Herr Vernotz, wir sprechen zu Beginn noch darüber, was es für eine Wechselwirkung gibt zwischen dem, was Politiker und Politikerinnen tun und was auf der Straße passiert. Jetzt steht die Sprecherin der Grünen Jugend seit dem Wochenende in ganz massiver Kritik, weil sie einen Pulli mit der Aufschrift ACAB getragen hat. Das ist die Abkürzung für All Cops Are Bastards, was so viel heißt wie alle Polizisten sind Schweine. Ist das nur eine schlimme Entgleisung einer Einzelperson oder ist es vielleicht doch ein Zeichen dafür, dass Gewalt auch bis in die politische Mitte vorgedrungen ist und speziell die Grünen damit ein Problem haben?
Also es ist ein vollkommen inakzeptabler Ausspruch der politischen Wirklichkeit in diesem Land, wo Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte jeden Tag unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen, nicht gerecht wird. Ich halte das für inakzeptabel und würde sagen, dass es im diametralen Widerspruch zu den zentralen Positionen meiner Partei steht. Und das ist ja auch adressiert worden. Jetzt gibt es immer sozusagen zugespitzte einzelne Meinungen, gibt es auch bei der JU, von denen man sich dann distanzieren muss.
Nein.
Ich habe doch gesagt, es ist falsch. Und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich habe das mega scharf, wie viele andere, kritisiert und verurteilt. Deswegen, das ist ein ungutes, polemisierendes und auch spaltendes Statement. Aber im Kern unserer Politik ist die Polizei, sind die Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag ihre Arbeit für unsere Freiheit und Sicherheit leisten. Die herabzuwürdigen, ist völlig inakzeptabel.
Lassen Sie uns über die Ursachen für steigende Gewalt sprechen. Wir haben kaum einen Tag, plus der vergeht, an dem wir nicht von einer neuen Messerattacke hören. Sie kommen aus Hamburg. Hamburg hatte 2 nach meiner Zählweise am Wochenende gehabt. In Remscheid gab es auch eine Messerattacke. Da waren auch teilweise sehr junge Menschen, Kinder beteiligt. Erleben wir gerade, dass in unserer Gesellschaft sämtliche Hemmschwellen sinken und vielleicht sich komplett auflösen?
Wir erleben schon, dass einiges ins Rutschen gekommen ist. Gibt ja ganz unterschiedliche schlimme Ereignisse. Ich war selber gerade auf dem Weg zum Hamburger Hauptbahnhof, saß im Zug am Freitag, als ich davon hörte. Und in der Tat hat sich auch das Sicherheitsgefühl bei vielen Menschen zum Negativen verändert, gerade was diese Messerattacken angeht. Und umso wichtiger ist es auch, dass wir unsere Polizei und unsere Sicherheitsinstitutionen stärken. Weil wenn sich dieses Gefühl immer weiter breit macht, dann ist das aus meiner Sicht auch einer der Gründe, warum Menschen sagen, jetzt wählen wir mal ganz radikal, vielleicht am rechten Rand, manche vielleicht auch am linken Rand, weil die sagen, in der Gesellschaft verändert sich so viel zum Negativen. Und deswegen ist es jetzt auch so wichtig, dass wir mit der neuen Bundesregierung das anders machen als in den Jahren vorher mit der Ampel, dass wieder gut regiert wird, dass Probleme gelöst werden. Das ist aus meiner Sicht das beste Rezept, um auch das Erstarken der Ränder zu verhindern.
Politisch motivierte Straftaten, Herr von Notz, sind ja das eine. Aber dieses Phänomen, über das wir gerade sprechen, dass insgesamt Gewaltkriminalität zunimmt, das ist vielleicht etwas, was einem mindestens genauso viel Sorgen bereiten muss. Ich habe das genannt, der öffentliche Raum steht da im Fokus. Man kann im Prinzip das ja auch beliebig erweitern, Freibäder. Wir haben Gewalt rund um Fußballstadien, auf Straßen, in Imbissen. Da gibt es dann spezielle Clan-Kriminalität beispielsweise. Woher kommt die zunehmende Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft?
Also zunächst mal ist es einfach so, dass in einer Gesellschaft, die krisengeschüttelt ist durch Finanzmarktkrisen und Corona-Krise, das Klima insgesamt ein aufgehitzteres ist. Und das findet sich nicht nur in den Debatten wieder, sondern eben auch in solchen Kriminalitätsentwicklungen. Und auch da muss man wieder sagen, sind es die Beamtinnen und Beamten der Polizei, die sozusagen dafür gerade stehen und versuchen, trotzdem für die Sicherheit jeden Tag zu sorgen. Ich will aber, ohne das irgendwie zu relativieren und auch um nicht alles bei 16 Jahren Bundeskanzlerschaft der CDU und 3 Jahren Ampel abzuladen, sagen, dass es ja ein Phänomen ist, das wir praktisch in allen westlichen Demokratien sehen. Und zwar sowohl die Entwicklung des aufgehitzten Klimas gesellschaftlich, wie auch der Entwicklung gerade im extrem rechten Bereich, demokratiefeindliche Entwicklung, gibt es ja jetzt nicht nur in Deutschland, sondern gibt es in praktisch allen Demokratien westlichen Typs. Und um mal sozusagen einen Kontrapunkt zu machen, es gibt es auch in Ländern, die eine vollkommen andere Migrationspolitik gemacht haben als die Bundesrepublik. Also in Österreich zum Beispiel, einem Land, das uns kulturell durchaus nahesteht in vielen Positionen. Die haben ja eine explizit andere Migrationspolitik gemacht als Frau Merkel. Und trotzdem ist da im Augenblick eine Partei, die der AfD sehr ähnlich ist, im Augenblick die stärkste Kraft. Und das gilt für viele andere Länder in Europa auch, Italien und andere. Und deswegen warne ich so ein bisschen vor zu pauschalen Mechanismen. Ja, also zu sagen, wir haben hier ein Thema Migration und deswegen wählen jetzt alle rechts, weil die Merkel hat sich da nicht richtig drum gekümmert. Ich glaube, die Ursachen liegen tiefer und sind kompliziert.
Den Punkt wollen wir uns genauer angucken. Ich würde gerne nochmal dabei bleiben, was Sie zu Beginn angesprochen haben. Also Soziologen und Sozialpsychologen sprechen ja von Ohnmachtsgefühlen, die Einzelne erleben als mögliches Erklärungsmuster. Und das Ganze soll durch die Pandemie noch verstärkt worden sein, wie so von einem Katalysator. Ist das ein Erklärungsmuster, mit dem Sie dann also was anfangen können?
Ich glaube, dass das mitursächlich sein kann. Und wenn man sich jetzt das mit ein paar Jahren Abstand einmal neutral anguckt, was wir in der Pandemiezeit erlebt haben, Das ist ja auch ungeheuerlich. Das war einfach ein schwerer Schlag ins Kontor, eine weltweite Krise, die übrigens in vielen Ländern sehr viel repressiver gemanagt wurde als bei uns. Übrigens gerade Ländern, die leuchtendes Vorbild der AfD sind, China und Russland, die sind viel repressiver umgegangen mit dieser Pandemie. Und ich will noch mal sagen, wir hatten ja vor ein paar Wochen eine Diskussion über den eigentlichen Ursprung dieser Pandemie. Der BND scheint ja davon auszugehen, so die Berichterstattung, dass sie sehr gute Argumente haben dafür, dass das im Labor in China entstanden ist. Und statt dass wir bei dieser Krise, die 20 Millionen Menschen das Leben gekostet hat und Billionen von Euro verschlungen hat, dieses Problem mal öffentlich adressieren, haben wir Diskussionen darüber geführt, was Angela Merkel oder Olaf Scholz gewusst haben könnten davon, dass diese Pandemie menschengemacht ist. Damit will ich sagen, wir müssen diese Corona-Krise aufarbeiten, auch parlamentarisch. Wir müssen den Dingen auf den Grund gehen. Denn wir haben in einer Demokratie die Möglichkeit, einen Weg auch zu korrigieren.
Dinge gründlich zu beleuchten ist wichtig. Herr Ploss, ebenso wichtig könnte möglicherweise sein, genau auf die Folgen von der Migration zu schauen. Sie haben das angesprochen. Ist aus Ihrer Sicht die Angst vor Überfremdung ein weiteres Erklärungsmuster für die Zunahme, vor allem erst einmal von Gewaltbereitschaft?
Ja. Also in einer Sache stimme ich Herrn von Nord zu, dass wir die Entwicklung, die wir in Deutschland sehen, ja in vielen europäischen Ländern sehen. Dass wir eine starke Rechtsaußenpartei haben, ist ja jetzt kein Phänomen, was wir nur in Deutschland haben. Es gibt ja sogar manche, die sagen, Deutschland ist da sogar eher Nachzügler, weil dieses Phänomen ja in vielen europäischen Ländern schon weit vorm Aufkommen der AfD einsetzte. Aber wir sehen trotzdem beim Blick ins europäische Ausland, wie man damit gut umgehen kann. Ich gucke nur mal in unser Nachbarland Dänemark. Die dänischen Sozialdemokraten, also es sind ja nicht Konservative oder Rechte, sondern es sind Sozialdemokraten, die haben die Migrationspolitik dort massiv verschärft. Die haben sehr deutlich gemacht, dass nach Dänemark nur noch jemand kommt, wenn er genau kontrolliert wird. Die haben die illegale Migration ganz, ganz weit nach unten gefahren. Die geben auch Sozialleistungen nur noch nach starken Kontrollen raus und haben die auch sehr weit runtergefahren, um auch Anreize zu reduzieren, in Sozialsysteme einzuwandern. Und das hat dazu geführt, dass die Rechtsaußenparteien in Dänemark wieder sehr schwach geworden sind. Und das kann man im Übrigen auch in anderen europäischen Ländern sehen, wie Österreich. Sie haben Österreich genannt. In Österreich ist es lange Zeit sehr gut gelungen, auch die FPÖ wieder kleiner zu machen mit einer konsequenten Migrationspolitik. Warum dann die demokratische Mitte schwächer geworden ist, hat da eher andere Gründe. Das liegt in einigen Skandalen, die es da in Österreich gab. Aber als man konsequent gegen illegale Migration vorgegangen ist, aus der demokratischen Mitte heraus, hat das zunächst das Vertrauen in die demokratische Mitte wieder vergrößert. Und das muss jetzt der Ansatz auch in Deutschland sein, dass die Bürger schon bald sehen, mit der neuen Bundesregierung läuft es anders als mit der Ampel. Da wird illegale Migration durch konsequentes Handeln gestoppt. Und auf der anderen Seite wird Migration besser geregelt. Denn, auch das will ich einmal sagen, wir brauchen ja Migration nach Deutschland. Es geht ja jetzt nicht darum, dass wir sagen, wir wollen keine Migration, sondern wir wollen eher Arbeits- und Fachkräfte anstatt illegale Migranten.
Herr Ploss, das Problem dieses Narrativs, das Sie hier bewegen, ist, dass es eben nicht in der realpolitischen Welt funktioniert. Dänemark, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, hat eine Grenze, die sozusagen unter 100 Kilometer Länge hat. Dänemark hat sich beim Beitritt in die EU in innenpolitischen Dingen vorbehalten, Dinge selbst rechtlich regeln zu können. Das kann die Bundesrepublik überhaupt nicht.
Und dann müssen wir es europäisch ändern.
Nein, ganz kurz. Dann müssen wir es europäisch ändern. Das sind die sozusagen realpolitischen Schranken, die sie auch schon hatten, als sie 16 Jahre lang dieses Land regiert haben. Ja, denn es ist ja nicht so, dass jetzt hier in Deutschland grüne Innenpolitik gemacht wurde. Wir haben keinen einzigen Innenminister gestellt, weder in den Ländern noch im Bund. Die letzten Innenminister hießen die 20 Jahre Schäuble, de Maizière, Hans-Peter Friedrich, wieder de Maizière, Horst Seehofer und dann dreieinhalb Jahre Nancy Faeser. Und deswegen das, was Sie beklagen.
Aber Sie waren nur in der letzten Bundesregierung dabei.
Das, was Sie beklagen, Herr Ploss, und das, was Sie sagen, sozusagen ursächlich ist für den Rechtsruck in Deutschland und für die politische Gewalt, über die wir eigentlich reden.
Aber Friedrich Merz hat auch deutlich gemacht, dass sich zu 2015 sehr viel geändert hat.
Das projizieren Sie auf ein Problem, das Sie schon in der letzten Regierung
erlebt haben. Lassen Sie mich einmal dazwischen gehen, weil in der Tat, wir reden ja nicht über Radikalisierung im Wählerverhalten, sondern über Radikalisierung auf der Straße, also über die Zunahme von Gewalt. Also Migration muss nicht unbedingt zu zunehmender Gewalt führen, kann dazu führen, dass man radikal wählt. Aber ist es nicht trotzdem so, Herr von Notz, dass man die Frage diskutieren muss, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn Menschen zu uns kommen aus Krisen und Kriegsgebieten, die möglicherweise ganz andere Erfahrungen mit Gewalt gemacht haben, die vielleicht auch noch ein anderes Verständnis von Legitimität von Gewalt haben. Das muss man doch auch mit in den Blick nehmen.
Ja, mit der Legitimität für Gewalt wäre ich vorsichtig, aber mit den Erfahrungen und den Traumatisierungen haben Sie natürlich recht. Trotzdem möchte ich mal
auf... In Ländern, in denen die Scharia gilt, gibt es eine andere Legitimität von Gewalt.
Da wäre ich sozusagen mit diesen Pauschalisierungen sehr, sehr vorsichtig, weil häufig Menschen fliehen, die genau vor diesen
ändert aber nicht an den Erfahrungen.
Problemen.
Wir sehen es ja auch in den Statistiken. Ganz kurz, ne? Also ich würde es jetzt auch nicht einfach vom Tisch wischen, weil...
Lassen wir einmal Herrn... Okay.
Vielleicht darf ich die aufgeworfene Frage beantworten. Das Interessante ist doch an den zwei großen Migrationswellen nach Deutschland, 2015 Syrien und 2022 Ukraine, dass diese Hunderttausenden von Leuten, die gekommen sind wegen eines Push-Faktors, nämlich wegen des Push-Faktors Putin und seiner Kriege. In Syrien wurde da extrem mit gemacht und dafür gesorgt, auch durch diesen Krieg gegen die Zivilbevölkerung, dass einfach Millionen Menschen sich auf den Weg gemacht haben und in der Ukraine ganz genauso. Und was mich wundert, ist, dass wir nicht in der Lage sind, sozusagen das klar zu adressieren, die Ursache dieser Migrationsbewegung, und immer davon reden, die Leute würden kommen, weil das Sozialsystem in Deutschland so toll wäre. Die Leute wären 2015 und 2022 nicht gekommen, wenn sie nicht vor Krieg, Not und Elend geflohen wären. Und deswegen müssen sie auch darauf eine Antwort finden. Und die heißt dann eben nicht irgendwie Ausgrenzung, zumal sie das Problem, dass Deutschland nur umgeben ist von sicheren Herkunftsländern, nicht gelöst haben. Wie löst man die Migrationsmechanismen sozusagen gerecht innerhalb von Europa, wenn Deutschland jetzt auch anfängt, die Grenzen zuzumachen? Das wird Europa spalten, und das ist auch der Grund, warum Merkel es nicht gemacht hat.
Den Punkt, der stimmt, Herr von Notz, aber noch mal darauf zu sprechen zu kommen, muss man nicht trotzdem auch genau hinschauen, was das mit diesen Menschen macht, und muss man nicht auch sich überlegen, wie man diesen Menschen begegnet? Die Integration kann im bestimmten Fällen dann schlicht und ergreifend ja auch etwas aufwendiger ausfallen.
Die muss aufwendiger auffallen und wir müssen da in die Prävention gehen, aber wir müssen es eben in dem Bereich von psychischen Erkrankungen, wie man jetzt an dem aktuellen Fall in Hamburg sehen kann, eben insgesamt machen. Wir müssen.
Als Carsten Linnemann genau das vorgeschlagen Bereich, hat, gab es wüste Beschimpfung von den Grünen.
Nee, das stimmt nicht.
Dann Register vorgeschlagen.
Ja, das ist ja eine andere Lösung, als zu sagen, die Menschen müssen ordentlich medizinisch betreut werden. Das eine ist, sie katalogisieren und stigmatisieren sie, und das andere ist, sie nehmen Geld in die Hand, um psychisch erkrankten Menschen zu helfen, sie zu stabilisieren und die Gesellschaft besser zu schützen. Und wir plädieren für diesen Präventionsweg und nicht dafür,
die Leute
in einer Kartei zu stigmatisieren.
Aber Herr von Notz, würde gerne mal darauf eingehen. Also erstens, Prävention absolut richtig. Da sind wir dicht beieinander. Das gilt im Übrigen auch für die Außenpolitik. Deswegen wollen wir ja auch die Bundeswehr stärken. Und Deutschland soll international wieder eine starke Rolle spielen, was es leider in den vergangenen Jahren nicht gespielt hat. Und ich finde, auch Friedrich Merz hat da genau das Richtige getan, zusammen mit Frankreich, zusammen mit Polen, auch zusammen mit Großbritannien, in der Außenpolitik wieder einen starken Akteur zu formen. Weil nur so können wir ja diese außenpolitischen Krisen auch bewältigen und da unseren Beitrag leisten. Das ist in den vergangenen Jahren nicht geschehen. Jetzt wird es trotzdem aber in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer irgendwo Krisen geben und möglicherweise auch Fluchtursachen geben. Und da erwarten doch die Deutschen von uns zu Recht, dass wir kontrollieren, wer nach Deutschland kommt. Wir können doch nicht sagen, da gibt es einen Angriffskrieg oder da gibt es ein schlimmes Ereignis und jetzt können unkontrolliert Hunderttausende Menschen nach Deutschland kommen. Und das ist das, was wir ändern. Im Idealfall europäisch an den Außengrenzen. Da gehe ich mit Ihnen mit. So. Wir haben nur gesehen, dass das in den vergangenen Jahren nicht geklappt hat. Und die Lösung kann doch nicht sein, dass die meisten europäischen Länder sagen, wir schicken dann die Flüchtlinge nach Deutschland und Deutschland kümmert sich darum.
Nee, genau.
Sondern dann erwarten die Menschen, dass wir auch unsere nationalen Grenzen kontrollieren, solange es noch keinen Grenzschutz an europäischen Grenzen gibt.
Es ist halt ein Unterschied, ob Sie eine 76 Kilometer lange Grenze kontrollieren wollen oder eine 4000 Kilometer lange Grenze. Das ist Mathematik, das ist ein Unterschied. Deswegen ist Dänemark mit Deutschland nicht vergleichbar. Und das Problem ist eben, dass sozusagen wir ja mit GEAS...
Wir haben eine Aufgabe
ganz kurz, ganz kurz. Dass wir mit GEAS eine Lösung gefunden haben, innereuropäisch den Verteilungsmechanismus zu finden, um eine gemeinsame europäische Linie zu finden. Wenn Deutschland jetzt einfach an den Grenzen zurückweist, werden Sie sehen, Herr Ploss, auch wenn Sie es kaum anhören können, dass uns die Europäische Union um die Ohren fliegt. Und Deutschland und unser Wohlstand hängt an dieser
Freizügigkeit. Die Sichtweise, wir müssen hier einen Punkt machen, weil sonst sind wir thematisch in eine Mogelpackung, weil was anderes auf der Sendung Sie drin uns. Ist, als was draufsteht. Ich würde gerne auf den Bericht noch einmal zu sprechen kommen. Herr Ploss, es ist relativ eindeutig, über 50% der ausgewiesenen Fälle in dem Bericht zu politisch motivierten Straftaten sind ausgewiesenermaßen rechtsextrem motivierte Straftaten. Das ist eine Steigerung von 48% binnen 12 Monaten. Muss man also feststellen, dass rechtsextrem motivierte Gewalt nicht bei weitem das größte Problem ist, was wir haben?
Ja, das hat ja auch Alexander Dobrindt bei der Vorstellung des Berichts gesagt. Das ist das größte Problem. Trotzdem möchte ich auch davor warnen, dass wir sagen, es ist jetzt das einzige Problem. Also Rechtsextremismus
aber das größte.
Ist im Moment sicherlich das größte Problem für die Demokratie. Für die Sicherheit ist es aus meiner Sicht auch der Islamismus. Das muss man auch klar sagen. Wir haben immer wieder mit islamistischen Attentaten zu tun und Gewaltangriffen. Es kann nicht sein, dass jemand, der jüdischen Glaubens ist, eine Kippa trägt, hier in Berlin durch viele Viertel nicht mehr gehen kann. Und wir haben auch einen Anstieg bei linksextremen Gewalttaten. Insofern würde ich auch dringend dafür
werben. Jetzt aber nicht den Whataboutism
betreiben. Nein, es ist kein Whataboutism.
Doch, das ist
Whataboutism. Ist überhaupt kein Whataboutism. Ich will nur auch, dass wir den Linksextremismus nicht aus den Augen verlieren, weil wir da auch erschreckende Zahlen sehen und auch sehen, dass sich Linksextremismus zunehmend gegen Personen richtet. Und das ist auch sehr alarmierend.
Ich würde beim Rechtsextremismus bleiben wollen, bei dem Gewaltpotenzial, das sich da ja vor allem hinter diesen Zahlen verbirgt. Herr Vernotz, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ist rechte Gewalt mittlerweile so etwas wie ein regelrechtes Alltagsphänomen?
Also es sind hochgradig besorgniserregende Zahlen. Wir wissen das jetzt von den jüngsten Ermittlungsverfahren und Verhaftungen, dass das schon sehr junge Täter umfasst. Und um auch mal den Common Ground zu finden, natürlich muss man im Bereich des Linksextremismus schauen. Beim Islamismus muss man scharf hingucken, denn es gibt Islamisten und es gibt diese Gewaltbereitschaft und die ist beunruhigend. Trotzdem muss man einfach sagen, von der Anzahl von Gewalttaten und von der Anzahl von Hassstraftaten ist der Rechtsextremismus exponentiell gestiegen. Und das ist ein massives Problem für unsere Sicherheit. Und sie wird von der Union, das darf ich mal sagen, sehr selten adressiert.
Aber Alexander Dobrindt hat das doch gerade gemacht.
Ja.
Und es gibt CDU-Politiker aus dem Osten, die das ja sehr häufig angesprochen haben, dass sie auch persönliche Bedrohungen erfahren, die jetzt leider nicht mehr im Bundestag sind. Ja. Wie erklären Sie sich aber das Phänomen, Herr Vernotz, das Sie gerade angesprochen haben, dass es so wahnsinnig viele junge Menschen gibt, die gewaltbereit sind und aus dem rechtsextremen Milieu kommen?
Ja, ich glaube, dass das schon mit der Art und Weise, wie heute eben politische Inhalte konsumiert und bewegt werden, auf vollkommen unregulierten Social-Media-Plattformen zusammenhängt. Und wissen Sie, wir haben ja nach 45 in Deutschland ein Presserecht aufgebaut, damit eben Medien nicht zu Propagandazwecken und zur Spaltung der Gesellschaft, zur Verhetzung für Antisemitismus und Rassismus genutzt werden kann, haben wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgebaut. Ein sehr komplexes System. Und im Bereich von Social Media verstehen wir noch nicht mal, wie chinesische Plattformen wie TikTok sozusagen, was die unseren Kindern da jeden Tag rund um die Uhr aufs Handy funken. Und dieser Mangel an Regulierung und Verstehen überhaupt, was da passiert, hat meiner Ansicht nach viel mit der Diskursverschiebung zu tun. Und das erklärt auch, warum es in allen Ländern diese, sage ich mal, Demokratiekrisen gibt. nicht allein, aber mitbestimmend dafür ist sicherlich die Art und Weise, wie Inhalte konsumiert werden.
Neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu dem auch Phoenix gehört, haben wir ja das duale System, also die privaten Rundfunkanbieter, die auch einen guten Job machen. Herr Ploss, wie geht man denn jetzt mit diesem Problem um, wenn man einmal die Analyse aufgestellt hat, und da gibt es ja auch weitgehende Einigkeit, dass Social Media da wirklich ein Problem ist und zu Radikalisierung auf beiden Seiten, wie wir mittlerweile sehen, führen kann. Wie geht man damit um jetzt als Regierung? Jetzt sind Sie ja wieder in der Verantwortung.
Ja. Also ich glaube, wir müssen insgesamt an den Schulen die Medienkompetenz stärken. Das findet noch viel zu wenig in den Lehrplänen statt. Und in der Tat, Social Media ist gerade für Jüngere häufig das Hauptfeld, aus dem Informationen bezogen werden. Also viele lesen ja gar keine Tageszeitung, so wie wir das vielleicht noch kennen, als wir Jugendliche waren. Und viele gucken leider auch nicht mehr Phoenix oder ARD und ZDF, sondern sind tatsächlich nur auf TikTok oder Instagram unterwegs. Deswegen Medienkompetenz muss unbedingt gestärkt werden. Ich glaube, es wäre aber auch falsch, wenn wir jetzt nur eine Debatte darüber führen, wie können wir diese Social-Media-Kanäle besser regulieren. Das riecht dann immer sehr stark auch danach, ah ja, da entstehen irgendwelche unliebsamen Konkurrenten und jetzt wollen andere Parteien mal diese Plattform regulieren.
Bitte? Ich glaube, steht in Ihrem Koalitions.
Ja, nein, ich sage auch gar nicht, dass man nicht drüber nachdenken soll. Ich habe ja gesagt, es darf nicht das Einzige sein, weil das am Ende auch einen falschen Eindruck erweckt. Ich glaube, ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, dass tatsächlich die großen Probleme gelöst werden, weswegen Menschen Parteien am rechten Rand und auch am linken Rand wählen. Wir haben ja auch leider wieder ein starkes Aufkommen der umbenannten SED, der Linkspartei, gesehen. So, und dazu zählt aus meiner Sicht die Migrationspolitik. Wir müssen dringend illegale Migration nach Deutschland stoppen. Das wird, glaube ich, dann auch dazu führen, dass Menschen wieder Vertrauen in Richtung demokratischer Mitte gewinnen. Wir müssen auch die Wohnungsproblematik lösen. Das ist ein Grund, warum viele Linksradikale oder Linksaußenparteien wählen, indem wir mehr bauen und schneller bauen. Und ein Aspekt würde ich gern auch noch erwähnen, der kommt mir häufig in der gesamten Debatte zu kurz. Viele haben doch das Gefühl, Demokratie kann nicht mehr liefern. Demokratie ist dysfunktional. Häufig dauert ein neues Infrastrukturprojekt 25 oder 30 Jahre in Deutschland. Und dann sagen die, wir wollen mal einen autoritären Staat, weil die sehen, dass in China, in der Türkei oder in Russland schneller gebaut wird. Und deswegen müssen wir zum Beispiel auch schneller planen und bauen. Die Bahn muss wieder pünktlich fahren. Und dann kann es auch gelingen, wieder mehr Menschen für die demokratische Mitte zu gewinnen.
Ob die Gleichsetzung von der Linken mit der AfD so gelungen ist? Herr Merz hat ja, glaube ich, die Hilfe von den Linken dankend angenommen. Lassen Sie mich aber eine Sachfrage stellen. Sie haben angesprochen, wie sozusagen die Gesellschaft auf die Probleme reagiert. Wir haben diesen Begriff der Ohnmachtserfahrung auch schon gehabt. Und die Pandemie, die da als ein Katalysator gewirkt hat. Wolfgang Merkel, der Politikwissenschaftler, greift das auf und spricht davon, dass die Menschen sich selbst ermächtigen. Und das ist ein Erklärungsansatz für Gewalt. Wie kann man denn als Staat und ganz konkret Sie als neue Regierung verhindern, dass Einzelne sich selbst ermächtigen und dem Recht des Stärkeren sozusagen wieder nach vorne setzen? Wie kann man wieder mehr Vertrauen in den Staat aufbauen, dass die Leute nicht glauben, sie müssten sich selbst ermächtigen?
Naja, wie ich eben sagte, also im Moment haben leider zu viele Menschen das Gefühl, Demokratie funktioniert nicht richtig, Demokratie ist nicht effektiv, Demokratie liefert nicht die richtigen Ergebnisse. Und dadurch entsteht eine große Unzufriedenheit. Viele gucken dann auch in andere Länder und sagen, Mensch, die machen das ja viel besser. Ich habe ja eben das Beispiel gebracht. Man kann ja wirklich nicht sein, wir brauchen 25 Jahre oder länger für ein neues Schienenprojekt in Deutschland, weil wir so ein aufwendiges Planverfahren haben. Und deswegen müssen wir an sehr vielen Stellschrauben drehen. Wir werden, nennen wir jetzt nur das Beispiel, wir könnten auch über viele andere sprechen, wir werden die Planfeststellungsverfahren, die Planverfahren in Deutschland deutlich beschleunigen, damit die Menschen sehen, Demokratie kann wieder Ergebnisse liefern.
Also einen effektiven
genau,
Staat.
Genau, das ist aus meiner Sicht enorm wichtig, weil wir sehen, ich würde gerne noch einen kurzen Punkt in die Runde geben, wir sehen ja leider, dass Demokratien weltweit eher weniger werden und autoritäre Systeme mehr werden. Und Demokratien müssen auch in den Augen der Menschen gute Ergebnisse liefern, sonst werden sie hinterfragt.
Herr von Notz, die Analyse ist ja, glaube ich, unbestritten, die da aufgestellt wird, dass der Staat effektiver werden muss. Nein, Sie wollen
widersprechen? Doch, also natürlich muss man über Bürokratieabbau reden. Nur ich will mal sagen, dass Flughäfen in Windeseile in China gebaut werden, kommt zu einem Preis, den in Deutschland niemand, auch der größte Kritiker von Bürokratie, nicht bereit ist zu zahlen. Das ist wie mit der Corona-Krise. Ja, in der Corona-Krise haben sie in China einfach, wenn da Stadtdistrikte eine hohe Erkrankung hatten, die Leute wurden eingemauert. Ja, das ist noch mal was anderes als eine Ausgesperre. Und damit will ich sagen, wenn wir diese Narrative eins zu eins übernehmen, wenn wir sagen, dieser Rechtsruck in unserer Gesellschaft, dieses Demokratiefeindliche, das hat was mit Migration sozusagen ausschließlich zu tun, dann werden wir der Problematik, der Herausforderung nicht gerecht. Und ich will einmal sagen, nur weil es so ein bisschen zwischen uns liegt, ich bin sehr dafür, dass wir wissen, wer in unser Land kommt und dass die Leute ein rechtsstaatliches Verfahren bekommen und dass das schnell geht. So. Und dass wir dann innerhalb eines GEAS-Verfahrens eine gerechte Verteilung in Europa bekommen. Nur ich sage Ihnen, Herr Ploss, sozusagen mit diesen undifferenzierten Maßnahmen, die ja die Bundespolizei nur noch irgendwie ein, zwei Wochen durchhält, werden Sie, wenn Sie diesen Popanz aufbauen, das liegt alles daran und wir werden jetzt das lösen und dann lösen Sie es nicht, dann schaffen Sie ja, dann bedienen Sie genau das Narrativ, dass jetzt nur alles, also jetzt muss der starke Führer gewählt werden. Und davor warne ich Sie.
Aber das sagen wir doch gar nicht.
Davor warne ich Sie. Ich sage Ihnen, Deutschland ist ein Land, wir leben in großem Wohlstand, in großer Rechtsstaatlichkeit, in großer Freiheit. Und bei allen Dingen, die man kritisieren kann, ja, muss man einfach sagen, dass vieles in unserem Land auch gut funktioniert. Und auch das muss man angemessen vortragen und diese ganzen Untergangsapologeten der AfD nicht immer eins zu eins nachahmen, weil das geht an der Lebensrealität von vielen Menschen in diesem Land auch vorbei.
Ich will es mal an der Stelle so abwenden. Migration bleibt auch in dieser Legislaturperiode offenbar ein dominantes Thema. Ich würde aber auf ein anderes sehr wichtiges Thema noch zu sprechen kommen, mit Blick auf die Uhr. Antisemitismus, das sind besorgniserregende Zahlen, wenn man in den Bericht reinguckt. Ja. Wir haben fast 6.240 antisemitische Straftaten gehabt. Das ist nochmal eine Zunahme von 20%. Minister Dobrindt spricht davon, ich zitiere das mal, es ist objektiv so, dass es einen importierten Antisemitismus in Deutschland gibt. Jetzt mal unabhängig davon, ob das sprachlich so ein ganz geglücktes Wortwahl an allen Stellen ist. Es ist nicht tatsächlich ein riesiges Problem, wenn Menschen zu uns in das Land kommen, die von Kind auf lernen, dass man Juden hassen muss und dass sie vernichtet werden müssen.
Also, das ist auf jeden Fall ein Problem und ich will es einmal in aller Deutlichkeit sagen, diese Zahlen, aber auch der Antisemitismus, den wir jeden Tag ja auch sehen, medial und in Äußerungen und so, ist unerträglich. Ist unerträglich für die Jüdinnen und Juden, die hier leben und meiner Ansicht nach ist auch unerträglich im Hinblick auf unsere geschichtliche Verantwortung gegenüber dem Staat Israel. Bei allen Schwierigkeiten, die dieser Konflikt im Augenblick hat, an allem, was man an der Regierung Netanyahu kritisieren kann, ist dieser Antisemitismus vollkommen inakzeptabel und muss scharf bekämpft werden, meiner Ansicht nach. So, und es gibt den, sage ich mal, sehr althergebrachten Antisemitismus. Und ich finde, man muss in Deutschland schon sagen, also das Land, das die Shoah organisiert hat.
Wir brauchen keine Nachhilfe.
Genau, wir sozusagen das so projizieren auf Menschen, die wir importiert haben, halte ich für eine vollkommen missglückte Diskussion. Aber es gibt es natürlich. Es gibt diese Israel-Feindlichkeit, diesen Israel-Hass. Und es gibt auch waschechten Antisemitismus, den Menschen mitbringen aus den Ländern, aus denen sie zu uns kommen. Und von denen erwarten wir, und das finde ich, müssen wir gesellschaftlich auch adressieren, dass sie vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte diese Staatsräson, die wir uns voll zu eigen machen, akzeptieren und sagen, Deutschland hat ein besonderes Verhältnis zum Staat Israel. Das Land, das die Shoah zu verantworten hat, hat diese besondere Verantwortung. Und in einem solchen Land ist Antisemitismus unerträglich.
Herr Ploss, was ist sozusagen der Rückschluss, den man daraus zieht? Ist der Rückschluss nicht der, dass man auch darüber nachdenken muss, dass wir möglicherweise, wenn man ins Grundgesetz schaut, mit dem Freiheitsgedanken, der ja sehr in den Vordergrund gestellt wird, dass wir eine sehr tolerante Gesellschaft sind, die aber stärker Linien ziehen muss für das, was eben nicht mehr zu tolerieren ist?
Absolut. Also wir dürfen keine Toleranz den Intoleranten zeigen. Weil
aber wie das macht man
am Ende
das?
So, deswegen muss eben stärker kontrolliert werden, wer kommt nach Deutschland. Wir müssen auch, glaube ich, indem wir unsere Dienste stärken, genau untersuchen, kommen da eventuell Islamisten nach Deutschland? Wir müssen das stärker prüfen. Wir müssen unseren Diensten mehr Instrumente in die Hand geben. Die sind im Vergleich zu anderen Diensten in der Welt nicht besonders gut ausgestattet. Und wir müssen dann auch deutlich machen, wer sich hier antisemitisch verhält, wer die Zerstörung Israels fordert, wer hier Demonstrationen organisiert und ruft, tötet alle Juden, der hat hier in Deutschland wirklich nichts verloren. Und den müssen wir auch sofort wieder abschieben.
Jetzt ist der Jurist gefragt, Herr von Notz, was bedeutet das denn?
Also das ist gesetzlich, haben wir das, ja.
Dass die Strafgesetze härter werden müssen? Weil also eigentlich sind sie ja schon so, wie sie sein sollten.
Genau, erstmal die Leugnung des Holocaust, das Abbilden von verfassungsfeindlichen Abzeichen, das Parteienverbot von rechtsextremistischen, DNS-Zeit verherrlichenden Parteien. All diese Dinge gibt es praktisch nur im deutschen Recht als Lehre aus unserer Geschichte. Und insofern gibt es da Instrumente. Und gerade im Ausländerrecht haben wir bezüglich dieser Dinge schon starke Verschärfungen drinnen. Deswegen will ich nicht nur glauben, dass man mit Repression da irgendwo hinkommt, sondern ich meine ganz offensiv, man muss das auch vermitteln. Und deswegen finde ich den Vorschlag von Frau Prien völlig richtig. Jeder Schüler, jede Schülerin in Deutschland muss eine Holocaust-Gedächtnisstätte besuchen während der Schulzeit. Das ist zwingend, damit wir das, die Verantwortung, die uns aus unserer Geschichte erwächst, vermitteln. Und zwar Menschen mit und Menschen ohne Migrationsgeschichte. Und wenn man das schleifen lässt, wenn jetzt die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen leider nach und nach sterben, wir müssen einen neuen Weg finden, diese Verantwortung weiterzugeben. Und das erwarte ich auch von der neuen Bundesregierung, dass sie dafür Geld in die Hand nimmt und dass sie da im Sinne von Frau Prien auch tatsächlich Verantwortung übernimmt.
Kann das tatsächlich funktionieren, was Frau Prien da vorschlägt?
Ja, das haben wir sogar als Hamburger CDU schon seit vielen Jahren gefordert, dass jeder Schüler mindestens einmal ein früheres Konzentrationslager besucht und sich eine Erinnerungsstätte anschaut. Das halte ich in der Tat für sehr, sehr wichtig. Und wenn wir da auch parteiübergreifend zu dem Schluss kommen, würde ich das sehr begrüßen. Trotzdem kommen wir natürlich auch Personen nach Deutschland, die gar nicht mehr zur Schule gehen, sondern älter sind und die tatsächlich auch in Milieus aufgewachsen sind, in denen man die Zerstörung Israels propagiert und in denen Antisemitismus auf der Tagesordnung steht. Das ist leider so. Das muss man auch so benennen. Und ich finde, wir müssen schon als Staat deutlich machen, wer zu uns kommt, der muss sich an das halten, was Sie völlig zu Recht gesagt haben. Aber wir müssen es auch konsequent durchsetzen. Denn wenn die Menschen den Eindruck haben, und das in den vergangenen Jahren ein paar Mal geschehen, naja, man kann sich in Deutschland alles erlauben, man wird sowieso nicht abgeschoben und bleibt hier und kriegt noch Sozialleistungen, dann ist das verheerend mit Blick auf die Migrationspolitik, aber mit Blick auch auf die Bevölkerung, die hier schon seit vielen Jahren
lebt. Muss man insgesamt wahrscheinlich sich kluge Ansätze überlegen, weil ja auch beim rechtsextremen Antisemitismus sind die Menschen ja auch hier und gehen auch nicht mehr zur Schule. Da muss man irgendwie auch gucken, dass man in die Köpfe kommt. Die Schlussfrage, wir sind doch immer davon ausgegangen, dass wir ein Ideal von einer friedvollen Gesellschaft haben. Müssen wir uns ein Stück weit davon verabschieden und sagen, dass die Zeiten gerade anders sind, Herr Ploss?
Also hätte ich hier vor 20 Jahren gesessen, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, also dass wir uns Gedanken machen müssen, dass wir die Verteidigungsausgaben so massiv erhöhen, dass wir einen Krieg in Europa haben. Also das hätte ich mir ehrlich gesagt vor 20 Jahren nicht vorstellen können. So, und da hat sich sehr viel verändert. Wir müssen auf diese neue Lage reagieren, indem wir unsere Bundeswehr sehr schnell verteidigungsfähig machen. Wir haben ein aggressives Putin-Russland. Wir haben auch andere Großmächte in der Welt, die immer aggressiver auftreten. Und wir werden unsere Freiheit und unsere Demokratie nur schützen können, wenn wir selber eine eigene Stärke aufbauen.
Herr von Notz, die Grünen, die hatten die Friedenstaube lange immer sehr weit nach vorne gehalten. Also der Traum von einer friedvollen Gesellschaft, national und international. Ist der Traum ausgeträumt?
Nein, ich glaube, die Zeiten haben sich stark verändert. Und wenn wir den Frieden bewahren wollen, was uns, glaube ich, wirklich eint in den demokratischen Lagern, dann müssen wir sowohl in der Außenpolitik mit der Bundeswehr als auch in der Innenpolitik, in der inneren Sicherheit die Zeitenwende vollziehen. Wir müssen als Demokratie, als Rechtsstaat wehrhafter werden. Und dann, glaube ich, haben wir es im Kreuz, diese Demokratie und unsere Freiheit zu verteidigen.
Herr von Notz, Herr Ploss, vielen Dank für die Diskussion hier im Studio.
Danke.
Ihnen zu Hause. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei Phoenix folgt jetzt wie immer das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie also bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.